Guten Morgen. Ich möchte mit einer Übung anfangen. Wenn wir auf einer Skala von 0 bis 10, wenn wir eine Skala haben von 0 bis 10 und 0 null Stress ist und 10 Megastress, dann möchte ich, dass wir uns jetzt mal da selbst nach innen gehen und schauen, wo wir uns da selbst einordnen. Es geht mir aber nicht darum, wie viele Dinge ihr jetzt im Alltag zu tun habt. Aber ich muss das und das und das und das machen. Manche Menschen machen das gerne, gibt ihnen eher mehr Energie und andere sind ganz kaputt, wenn sie all das zu tun haben. Es geht also nicht darum, was muss ich außen machen, weil dafür machen die anderen wieder was ungern, was uns Freude macht. Es ist unterschiedlich. Es geht mir also nicht darum, was wir tun müssen, sondern wie es uns innerlich damit geht. Wo sind wir jetzt in diesem Moment auf dieser Stressskala? 0 bis 2 entspannt, 2 bis 5 etwas Stress, 5 bis 8. Viel Stress und über 8 ist schon mega Stress. Schaut mal nach. So, habt ihr euch jetzt gefunden auf dieser? Dann würde ich euch bitten, mal zu schauen, wo ihr in den letzten 6 Wochen wart. Auf dieser Skala. Und dann als letzte Frage, wann wart ihr überhaupt das letzte Mal zwischen 0 und 2? Ja, manche Menschen arbeiten Tag und Nacht, gönnen sich wenig Schlaf, essen vorm Computer und sind immer nur angespannt. Das können sie überhaupt, indem sie alle Körpersignale missachten und abspalten. So, wie gesagt, es gibt Menschen, die überarbeiten auf lange Zeit und leben dann halt im Dauerstress. Und das können sie nur, indem sie ihre körperlichen Empfindungen abspalten. Es gibt andere Menschen, die aufgrund von irgendwelchen Streit oder sonst was immer mal wieder, also menschlichen Zwängen, immer mal wieder für eine Weile im Stress sind. Und dann gibt es, und normalerweise sind Menschen angesiedelt so zwischen 2 und 5. Das heißt, wenn es ihnen gut geht, dann sind sie auf 2, wenn sie ruhig und zufrieden sind, im Bereich von 0 bis 2. Und wenn sie Stress haben, sagen wir plötzlicher Arbeitsanfall, Anstieg oder ein Streit oder irgendetwas passiert, schlechte Nachricht, dann gehen Sie hoch auf 5 und kommen von selbst dann wieder zurück auf 2. Es gibt aber auch Menschen, die immer auf 5 sind. Und wenn was passiert, gehen sie auf 8 hoch. Und dann, wenn sie sich wieder beruhigt haben, geht es wieder runter auf 5. Und das ist jetzt nicht Arbeit, das ist etwas anderes. Das ist Trauma, unverarbeitetes Trauma. Trauma wird von den Fachleuten wie folgt erklärt. Unser Nervensystem, unser Körper kommt aus alten Zeiten, in denen wir noch mit Tieren oder mit Stammesfäden, mit anderen Personen gekämpft haben. Und sie sagen, das Erste, wenn man angegriffen wird, ist zu kämpfen. Erste Reaktion. Aber wenn wir keine guten Aussichten haben zu gewinnen, dann laufen wir vielleicht lieber weg. Und wenn wir nicht weglaufen können, weil da mehrere stehen, die uns blockieren oder eine Tür zu ist, in der Falle sind, dann hilft uns Natur mit einem Notprogramm, mit der Erstarrung. Wir können dann so stehen und uns nicht mehr, wir bewegen uns nicht mehr, wir sind einfach nur erstarrt. Innerlich sind wir auf Höchsttouren, unsere Beine zittern, aber voller Angst, aber wir spüren die Angst nicht, wir spüren das Zittern nicht. Wir sind erstarrt, Schockstarre kann man es auch nennen. Man spricht auch davon, die Forscher sprechen davon, dass es so ist, als wenn man gleichzeitig auf Bremse und Gaspedal treten. Also höchste Starre, gleichzeitig Starre und höchste Erregung. Und wenn es noch schlimmer wird, unsere Situation, dann können wir kollabieren. Das heißt, die Starre weicht einer totalen Erschlaffung. Und wir sind dann auch nahe dem Tod. Forscher haben das auch bei Tieren beobachtet, Tieren in der freien Wildbahn. Wenn sie von Größeren verfolgt werden, laufen sie eben weg oder angegriffen werden, laufen sie weg, so gut sie können, solange sie können. Und dann merken sie, der Angreifer, das größere Tier, kommt näher, hat keinen Sinn mehr. Dann lassen sie sich fallen und stellen sich tot. Das kann ihnen helfen, dass der angreifende Tier sie dann die Beute loslässt, weil das angreifende Tier vielleicht nur selbst getötete Tiere fressen will und kein Kadaver. Das passiert öfters. Oder aber das Tier frisst das kleinere, aber der tödliche Biss wird nicht gespürt, weil es in der Erstarrung oder kollabiert ist. Dann spürt es nichts mehr. Aber die Tiere, die eben nicht gefressen werden, wenn das andere weg ist und sie langsam aus ihrer Erstarrung kommen, dann machen sie Folgendes. Sie zittern zuerst und dann schütteln sie sich regelrecht im Liegen noch. Und dann fangen sie an, Laufbewegungen zu machen. Das Tier schüttelt den Stress ab und mit der Laufbewegung, so interpretieren das die Wissenschaftler, die Forscher, mit der Laufbewegung beenden sie das, was sie noch gemacht haben, als die Erstarrung kam. Sie wussten, ich muss laufen, 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 um mein Leben zu retten. Und plötzlich, zack, aus. Und sie wissen, ich muss laufen. Und das ist noch in ihnen. Und sie bringen diese Laufbewegung auf dem Rücken liegen, ganz entspannt, noch zu Ende. Und sie sagen, das Tier lässt das Trauma damit los und lebt fortan ohne Trauma. Wir Männchen können das nicht oder nicht mehr. Vielleicht konnten wir es früher mal. Bei uns ist das Trauma im Nervensystem, bei den Tieren auch, aber sie lassen es los, im Nervensystem gespeichert und da bleibt es ein für alle Mal. Es gibt aber auch einen Therapeuten und Neurowissenschaftler, der eine Praxis oder eine Therapie gefunden hat, für die ich jetzt keine Reklame machen möchte, ich möchte nur etwas erklären, dass man auch nach 20, 30 Jahren später noch zum Zittern, zum Loslassen durch die Bewegung kommen kann. Und es muss nicht immer eine Laufbewegung sein. Sagen wir mal, eine Frau, die als Kind missbraucht wurde, wollte vielleicht den Mann wegschieben und für sie ist vielleicht die Bewegung, das da auszuführen, diese Wegschiebbewegung. Ich möchte den Namen ausnahmsweise mal kurz sagen, Peter Levine, aber nochmal, ich habe da Filme und Bücher von ihm gelesen, finde es fantastisch, aber ob ein Therapeut das so macht wie er, das ist nochmal was anderes. Aber dass er es gefunden hat und wie er es gefunden hat, finde ich sehr schön, deshalb erzähle ich das. Er war Physiotherapeut oder Entspannungstherapeut oder sonst was. Und einmal kam eine Klientin mit ihrem Mann zu ihm und er wollte sie durch eine Körperentspannung führen. Und der Frau ging es immer schlecht, ihr Gesicht wurde ganz, ganz angespannt und verzweifelt. Und heute ist bekannt, damals wohl noch nicht so sehr, dass in der Entspannung auch Trauma hochkommen kann. Und er sah die Frau an. Und er verstand nicht, was vor sich ging. Aber das erste Mal, dass es ihm passiert ist, dass jemand in der Entspannung schlecht wird. Und er sagt, von seinem Bauchgefühl, von seiner Intuition her, sagt er, lauf, Nancy, lauf. Und die Frau saß auf so einer Behandlungsliege und fing an, mit den Beinen so zu machen. Und er war erstaunt, dass er das gerufen hat. Und er war auch erstaunt, dass die Frau das getan hat. Und werde ja auch aufstehen, rumlaufen können. Und er sagte, nachdem sie fertig war, war sie wieder ganz entspannt und ging ganz glücklich nach Hause. Und da hat er sich eben dahinter gesetzt, um herauszufinden, was da geschehen ist. Diese Frau wurde als Kind sexuell missbraucht, soweit ich mich erinnern kann. Mir geht es jetzt nur, ich habe die Geschichte erzählt, weil sie interessant ist, mir geht es darum zu sagen, das Trauma ist in unserem Nervensystem gespeichert und kann da bleiben für den Rest unseres Lebens. Das macht manchmal gar nichts. Die Leute sind vielleicht ein bisschen mehr so oder so, aber sie selbst nehmen sich an und die anderen auch und dann ist es ja auch gut. Aber wenn man als Kind ein Trauma erlebt hat und als Erwachsene dann nochmal eins, dann kommt es eben zur Retraumatisierung. Und das heißt, dass das wieder ganz stark hochkommt. Diese Menschen haben dann eben Schwierigkeiten, mit ihren Gefühlen umzugehen, mit Wut, mit Angst. Sie rasten leicht aus oder sie haben Angstattacken. Sie sind eben, wie ich schon sagte, immer auf 5 und wenn was kommt an Arbeitsstress, an menschlichem Stress, gehen sie hoch auf 8. Und die anderen ganz selten sind, sie sind meistens von 2 bis 5. Und auf 8 und dann wieder runter auf 5, nicht nur bei der Arbeit, sondern auch am Feierabend, beim Wochenende, in den Ferien. Sie sind einfach, das ist ihre Grundanspannung, die ist erhöht. Und da bleibt sie. Ich interessiere mich dafür, weil es für mich auch eine Antwort ist, wie was ist, also ich spreche gern oder lese gern, denke gern nach über unser Speicherbewusstsein. Thay sagt immer, es ist in jeder Zelle unseres Körpers. Es ist nicht gleichzusetzen mit dem Gehirn. Ja, unsere Emotionen sind in jeder Zelle unseres Körpers. Sie sind gespeichert in unseren Organen, Leber, Nieren, Herz, alles. Unser Gehirn haben unsere Emotionen gespeichert, aber auch unser Bindegewebe, unsere Gelenke, All das hat unsere Emotionen gespeichert. Und indem ich mich für den Kurs, nicht für diesen Vortrag, Weisheit des Körpers vorbereitet habe, habe ich gelernt, dass alle Informationen unseres Körpers, ob von den Organen, vom Bindegewebe, von den Muskeln und Gelenken und was auch immer, wird durch den Vagusnerv, das ist der größte Nerv, den wir haben im Rumpf, hochgegeben, der ist auch noch im Gesicht, hochgegeben an das Stammhirn, von wo es, und das Stammhirn ist nicht fürs Denken zuständig, sondern für den Körper. Für die, dass alles im Körper funktioniert. Ach so, Entschuldigung, auch die Sinneswahrnehmung wird ebenfalls hochgegeben ans Stammhirn, das zuständig ist dafür, dass alles gut geht im Körper. Und das Stammhirn sendet es ans, an den Cortex, Neokortex, der ist fürs Denken zuständig. Und das, was mir eben neu ist, ist das, was wir an Informationen im Körper sammeln und hochgeben an den Hirnstamm, wird weitergegeben an den Neokortex und kommt dort als Gefühl an. Also unsere Gefühle als Basis, die körperlichen Empfindungen haben und die inneren und den Organen und den äußeren, was wir so spüren im Bindegewebe, im Körper, wenn ich sage hier, und da ist irgendetwas, dass ich das als Gefühl, dass meine Gefühle ihre Basis im Körper haben. Man sagt mir, bei starken, schweren Gefühlen kann man krank werden und das hat einen Einfluss auf den Körper, ist aber umgekehrt oder so auch, aber auch umgekehrt. Unser körperliches Befinden und unsere Wahrnehmung bringen überhaupt erst unsere Gefühle hervor. Und deshalb habe ich heute mehr als Thema, wie wir unsere Gefühle im Körper spüren, als dass ich davon sprechen müsste, dass wir sie umarmen, liebevoll damit atmen. Ich fange damit kurz an, denn auf jeden Fall, wenn wir achtsam sind, liebevoll mit unseren Gefühlen umgehen, Sitzmeditation machen, Gehmeditation machen, Tiefenentspannung machen, dann ändert sich etwas in unserem neuronalen Netz. Da ist immer Aufregung, Stress und dann kommt ein neuer Pfad, Ruhe und Achtsamkeit. Während wir das üben. Und wenn wir damit fertig sind mit der Übung, kommt wieder der Stress. Aber wenn wir dauernd üben, werden diese Pfade immer stärker. Je weniger wir den anderen benutzen, umso schwächer wird er. Wenn wir unsere Gefühle so mit unseren Gefühlen so üben, wie wir es gelernt haben, einatmen, bin ich mir meiner Wut oder meiner Angst bewusst. Ausatmen, lächle ich ihr zu. Dann kommen wir in direkten Kontakt mit unseren Gefühlen. Und je öfter wir das machen, umso mehr haben wir auch Vertrauen, dass das uns hilft. Ich habe ein Gefühl, ob positiv, neutral oder unangenehm. Ich atme ein und aus und lächle ihm zu. Und dann wird es ruhiger und ruhiger. Ich lerne, ich brauche keine Angst zu haben vor meinen Gefühlen. Ich kann ihnen liebevoll zulächeln. Und wenn ich es immer wieder mache, ist meine Erfahrung immer wieder, wie schön. Auch wenn ganz starke Gefühle kommen, ja, ich habe diese Praxis und weiß, das hilft, selbst wenn es dann etwas länger dauert, kann mich hinsetzen, ich kann Gehmeditation machen. Aber ich brauche schon etwas Praxis, wenn wirklich ganz starke, negative, schwierige Gefühle kommen, Und ich soll mich dann hinsetzen, wenn ich keine Praxis habe, dann tue ich das beim besten Willen nicht. Dann möchte ich lieber laufen oder schreien oder Türen zuschlagen oder telefonieren, hoffentlich nicht Alkohol trinken, was auch immer. Aber es ist möglich, dass Menschen eben Angst haben vor ihren Gefühlen, Angst vor der Angst, Angst vor einer wirklich starken Wut. Und dass sie einfach nicht sagen können, ich lächle meiner Angst zu. Wenn ich wirklich ein orkanartiges Gefühl habe, dann ist es mir zu schwierig, wenn ich nicht jahrelange gute, solide Praxis habe, wenn ich wirklich die Erfahrung habe. Aber Menschen mit Trauma, die haben auch so starke Gefühle, negative Gefühle, von denen sie überschwemmt wurden, dass sie vielleicht sowieso ungern mit ihren Gefühlen sitzen, Augen zu und meine Gefühle lächeln, annehmen. Für schwere Gefühle kann es gut sein, angenehmer sein, sie im Körper zu spüren. Wie ich sagte, da finden wir ja die Basis für unsere Gefühle. Es ist also sinnvoll, dass wir zu unserem Körper gehen, wenn wir wirklich mit den Gefühlen sitzen, wenn es uns beängstigt oder wir nicht atmen können in dem Moment, dann ist es gut zu sagen, wo im Körper spüre ich dieses Gefühl? Wir spüren dann die Empfindungen, es wäre falsch zu sagen, Gefühl im Körper, sind die Empfindungen im Körper. Und zum Beispiel bei Wut ist unser Gesicht, wird unser Gesicht oft, muss nicht immer sein, bei starker Wut, heiß. Die Schultern sind angespannt, der Bauch wird hart und fest, das Herz klopft. Bei Angst sind wir vielleicht ganz kalt. Ja, auch angespannt, aber es ist eine andere Art von Anspannung. Und wir haben vielleicht feuchte Hände, das Herz klopft auch. Schauen wir doch für einen Moment nach innen und stellen uns vor, dass wir wütend sind. Aber den Körper jetzt sehen, ich sehe mich selbst voller Wut. Kann ich das sehen in der Art, wie ich meinen Körper, in meinem Körper spüren. Und dann schauen wir einen Moment, nur sehe ich mich glücklich lachen, kann ich das in meinem Körper spüren, kann ich sehen, wie ich meinen Körper sich verändert. Und als drittes, wenn ich traurig bin oder ganz, jetzt sagen wir Angst haben, das war mein Beispiel, wenn ich Angst habe. Dann haben wir vielleicht jetzt verstanden, wie sehr der Körper mitfühlt, mit beteiligt ist an unseren Gefühlen. Es berührt wirklich den ganzen Körper. Wenn wir glücklich sind, ist er entspannt. Und wenn wir Angst haben oder wütend sind, ist er sehr gespannt, aber verschieden. Ja, nur haben Menschen, die ein Trauma erlebt haben, oft auch unangenehme Gefühle gerade im Körper gespürt. Vielleicht sei es sexuell belästigt worden oder ein Unfall oder Krankheit oder dass sie da gar oder ein Kindheit schwer verprügelt worden, dass sie da gar nicht daran denken möchten. Somit muss sich jeder das für sich selbst aussuchen. Möchte ich lieber die Gefühle im Körper, da spüre ich das nicht so stark. Aber wenn da gerade mein Trauma sitzt, dann muss ich auch darauf passen. Ich spreche jetzt von Trauma, aber ich rede eigentlich von starken Gefühlen. Von schwierigen Gefühlen, ob das jetzt durch Trauma verursacht wurde oder nicht, ist jetzt zweitrangig. Ich habe damit angefangen, aber ich spreche jetzt einfach von unserer Praxis. Wenn wir die Empfindungen im Körper spüren wollen, dann ist es für manche Leute schwer, sei es eben wegen Trauma, sei es, dass sie sagen, ich spüre da nichts, was soll ich da spüren? Fühlt sich wie immer an, dass wir vielleicht langsam daran gehen. Zum Beispiel am Anfang nur die Körperteile spüren, dass wir mit unserem Bewusstsein, mit unserer Achtsamkeit zu den Füßen gehen, jeden einzelnen Zeh spüren, die Fußsohle, die Ferse und dann hochgehen zum Schienbein, zur Wade, zum Knie und so weiter, den Bodyscan machen, aber nur jeden Teil unseres Körpers spüren und weitergehen, einen Moment bleiben und weitergehen. Wenn wir das lange genug geübt haben, zum Körper kommen, nach Hause kommen, zu uns selbst, zum Körper, das allein ist schon eine Hilfe. Manchmal, wenn wir irgendwie erregt sind in einem Gespräch und gar nicht an Atem denken, aber einfach mal zu den Füßen kommen, die Beine spüren, ganz einfach einen Moment durch den Körper gehen im Geist, das kann uns schon wieder ein bisschen erden. Und es ist gut, wenn wir das üben, denn sonst denken wir in einem erregten Gespräch bestimmt nicht daran. Aber wenn wir das üben, dann hilft es uns im Alltag. Als zweiten Schritt können wir dann eben durch den Körper gehen und spüren alles, was sozusagen nicht mit den Emotionen zu tun hat. Kalte oder warme Füße, feuchte, trockene oder trockene Hände. Spüre ich da, dass die Kleidung mich etwas einengt irgendwo? Sind meine Beine ausgestreckt, angewinkelt? Was spüre ich so rein? Ja, die Anspannung der Muskeln auch vielleicht. Und wenn ich mich damit vertraut gemacht habe, dann als drittes, manchmal ist da ein Kribbeln oder irgendetwas, so einfache Sachen. Und wenn ich mich damit vertraut gemacht habe, als letztes vielleicht dann zu den Empfindungen im Sinn von die Gefühle im Körper spüren, dass ich meistens da im Solarplexus spüre den Stress im Herz, die Beklemmung, die Traurigkeit oder im Kehlchakra, Halschakra. Da spüren wir es oft, aber wie gesagt, die Röte im Gesicht, die angespannten Schultern, den angespannten Bauch, dass wir uns um die Gefühle kümmern. Wo, ich bin jetzt wütend, wo spüre ich das in meinem Körper? Und einfach durch den Körper gehen, Gesicht, Schultern, Nackenbereich, durch den ganzen Körper gehen, ne? Da spüre ich die Wärme, Hitze im Gesicht, die Anspannung. Am Anfang können wir da so durch den Körper gehen. Ja, also nicht allzu viel Zeit nehmen, wenn es unangenehm wird, lieber weiter im Körper gehen. Oder dann länger da bleiben. Da spüre ich das und ich möchte jetzt mal da beim Herzchakra bleiben, ohne eingreifen zu wollen. Einfach beobachtend mit unserer Achtsamkeit. Genauso wie wir sonst mit dem Atmen und den Gefühlen das tun, jetzt die Beobachtung der Empfindungen im Körper. Und wenn wir das immer wieder üben, dann können wir das auch tun, wenn schwierige Gefühle kommen. wenn wirklich ganz schwierige Gefühle kommen, ein wirkliches, unangenehmes Chaos in uns ist, dann ist es gut, dass wir einfach eine Erste-Hilfe-Maßnahme nehmen, die immer hilft. Zurück, sofort zurück ins Hier und Jetzt. Augen auf und schauen, wo wir sind. Ach, ich bin ja hier in diesem Raum, zu Hause auf der Couch oder im Bett, ist ja alles in Ordnung. Ich war wieder mit meinen Gefühlen, die kamen ganz stark hoch. Die gehören ja der Vergangenheit an. Diese schlimme Sache, die ist ja vor vielen Jahren passiert oder vor 2 Monaten, aber momentan bin ich ja sicher hier, ganz ruhig und alles ist eigentlich gut. Dass wir zurückkommen in den gegenwärtigen Moment, present moment, wonderful moment, jetziger Augenblick, wunderbarer Augenblick. Wunderbar ist nicht, dass da eine große Party stattfindet, dass es einfach ruhig und friedlich ist, wir in Sicherheit sind, nichts Schlimmes geschieht. Und wie gesagt, alles, ob mit dem Atem, und der Atem ist die Basis unserer Praxis, nicht willst du das üben oder das, sondern der Atem ist die Praxis, ist die Basis der Praxis. Aber wir können uns entscheiden mit starken Gefühlen, will ich da mal versuchen, das im Körper zu spüren. Um das zu tun, muss ich da schon ein bisschen anfangen, bevor die starken Gefühle kommen. Und auch das Hier und Jetzt ist nicht nur eine Notmaßnahme, sondern unsere tägliche Praxis. Sich einfach am Hier und Jetzt erfreuen. An den Bäumen da draußen, am Sonnenlicht, an allem, was nährend ist. Als ich anfing mit der Praxis, noch keine Nonne, war ganz am Anfang, da war irgendwann mal irgendeine Krise oder schlechter Moment für mich, ich weiß nicht mehr welcher, ich weiß nur noch, dass da intuitiv kam da plötzlich in mir, nicht komm zu deinen Sinnen, sondern hör, sieh, riech, schmeck, taste, fühle. Und ich habe es gemacht, ich wusste nicht ganz warum, aber es war so, dass ich es gemacht habe. Und das habe ich mir dann angewöhnt, weil es mich wirklich aus diesem Gedankenstrudel rausgenommen hat, ins Hier und Jetzt, habe ich mir das so angewöhnt, immer zu den Sinnen zu kommen, wenn ich mich ein bisschen innerlich verloren habe. Und dachte so, das ist mein Ding. Dann hat Thay irgendwann einmal gesagt, als ihm mal im Vietnamkrieg und nach dem Tod seiner Mutter sehr schlecht ging und dass er dann Gehmeditation gemacht hat und er sagte, der Kontakt der Füße mit der Erde zu spüren und mit meinen Augen die Schönheit der Natur zu spüren, zu sehen und mit den Sinnen, den Hören, Sehen, Schmecken, er sagte, alle Sinne waren lebendig. Und er sagte, in dem Moment wusste ich, er hat eine schwere Depression gehabt, in dem Moment wusste ich, hier fängt jetzt meine Genesung an, meine Gesundheit, durch den Kontakt mit den Sinnen. Einen bewussten, achtsamen, er hat auch Gehmeditation gemacht, aber einfach wirklich präsent sein. Und dann habe ich gelesen und gelernt, dass es eine Übung gibt, die heißt 5-4-3-2-1. Die möchte ich hier jetzt mit euch einen Moment machen. 5 steht nicht für die 5 Sinne, sondern dafür, dass wir jeden Sinn 5-mal sozusagen betätigen. 5-mal hören, 5-mal sehen, 5-mal riechen, 5-mal schmecken und 5-mal tasten. Und danach 4-mal hören, 4-mal sehen, 4-mal riechen, schmecken, tasten. Also ich höre, was gibt es jetzt zu hören? Vielleicht kommt ein Geräusch von außen. Vielleicht höre ich hier im Raum etwas. Vielleicht höre ich auch nur Stille. Aber fünfmal, ich höre ganz bewusst. Thay hat oft gesagt, all your life's forces, mit der ganzen Lebenskraft, mit der Kraft, die du hast, mit deinem ganzen Leben, komm in den gegenwärtigen Moment. Wirklich hier ankommen, sonst bringt es nichts. Ja, ich bin hier, ich sehe, ja, ich bin hier. Das hilft nicht. Aber wenn ich wirklich ganz präsent bin, sehen, hören, riechen, schmecken. Fünfmal hören, wieder zurückgehen zum Atmen. Hören, wieder zurück. Fünfmal. Und dann mit dem Sehen, dann mit dem Riechen, jedes fünfmal. Dann viermal dasselbe. Viermal hören, dann dreimal zweimal. Da es aber etwas Zeit dauert und ich weiß, einige von euch sind ja ganz entspannt bei zwei und am Ende, wenn ich frage, geht's euch? Ja, ich war schon entspannt, mir geht's genauso. Deshalb, und anderen hilft sehr, weil sie sehr inneren Stress haben, mache ich die Übung jetzt nicht fünfmal, machen wir die Übung nicht fünfmal, sondern machen wir nur 3, 2, 1. Das ist ein Kompromiss auch von der Zeit her für unsere Zeit. Aber ich denke, also ich habe sie öfters mit Gruppen gemacht, nur solche, die schon entspannt waren und solche, die 8 oder 9 runtergeklettert sind, Minimum auf 5. Und ich wünsche es euch auch. Aber jetzt habe ich hoffentlich keine Erwartung geweckt. Ja. Ich würde euch bitten, bevor ihr die Übung macht, nochmal checken, einchecken, wo seid ihr jetzt auf eurer Skala von Stress von 0 bis 10. Und dann macht einfach eure 3, 2, 1. Achso, ich sage immer zum Riechen, Schmecken, nämlich die Hand, die Seife riecht anders vielleicht als das Duschgel. Also ich habe mir die Hand danach vielleicht noch mit etwas anderes gewaschen. Oder auch beim Schmecken dann halt die Lippen und die Finger oder was ihr immer machen möchtet. Ihr könnt 5-mal dasselbe, es muss kein anderer Geruch oder Geschmack sein. Ich sehe, dass einige noch am Riechen sind und andere noch am Schmecken sind, aber ich sehe, dass einige seit einiger Zeit warten. Und ich denke, die, die es so intensiv machen, die haben den meisten Gewinn davon. Aber ich sehe, einige werden unruhig und dann lagen wir die Glocke mal einen Moment ein. Dann machen wir weiter. Ich würde aber vorschlagen, dass ihr vielleicht dann in der Mittagspause die Ideen, dass was gebracht. Oh, Entschuldigung, ich möchte noch was tun. Schaut jetzt mal nach, wo ihr auf eurer Skala seid, nochmal von 0 bis 10. Wie bereits gesagt, Menschen, die nicht traumatisiert wurden, sind auf der Skala der Wohl zwischen 0 und 2 und wenn Stress kommt, eben zwischen 3 und 5. Wenn der Stress weggeht, ohne dass sie irgendwas tun, geht es wieder runter auf 2. Und das nennt man Selbstregulierung. Selbstregulierung lernt man durch die Mutter-Kind-Beziehung, das heißt die Beziehung der ersten Bezugsperson, die meistens die Mutter ist. Wenn wir eine liebevolle Mutter haben, die wirklich immer da ist für uns, wenn wir nachts schreien, wenn das Baby schreit, ist die Mutter da. Wenn das Baby lächelt, lächelt das die Mutter ganz glücklich, spielt mit dem Kind. Dadurch lernt das Kind, mit den Emotionen umzugehen. Und sein Nervensystem, das Nervensystem des Babys, ist noch nicht voll ausgebildet. Es braucht die Beruhigung durch die Mutter. Es kann sich nicht selbst beruhigen. Wenn es schreit, die Mutter aus irgendeinem Grund nicht kommen kann, schreit es so lange, bis die Mutter kommt. Es kann nicht anders, kann dann auch nicht aufhören zu schreien. Durch diese Beruhigung, durch die Mutter, lernt es dann Selbstregulierung. Wenn das Kind kleiner wird, dann ist die Beziehung zur Mutter verinnerlicht, ganz tief in unserem Innern. Und dann kann das Kind immer weitere Schritte weg von der Mutter machen und weiß, Mutter ist da, aber diese Beziehung ist verinnerlicht. Ich habe in diesem Zusammenhang gelesen, wenn man die Black Box von Flugzeugen abhört bei Flugzeugunglücken, hat man sehr oft die letzten Worte des Piloten, Mami, Mami, der ganz tief, nicht Buddha, nicht Gott, nicht weiß ich was, sondern diese allererste Beziehung. Der erwachsene Mensch sonst gar nicht mehr denken würde. Das ist, dadurch kommt die Selbstregulierung. Und wenn die Mutter durchaus gut gewillt ist, aber ihrerseits nicht ruhig und entspannt ist, dann nimmt sie das Kind schon mit einer gewissen Stress und Nervosität auf. Und wenn sie dann eben nicht auf 5, sondern auf 8 ist, dann kann sie das Kind beim allerbesten Willen nicht beruhigen. Selbst wenn sich die Zeit nimmt, sie ist so angespannt und denkt vielleicht auch, das Kind versteht es nicht und sagt, oh, hört doch auf zu schreien, das Kind versteht, aber es hilft nichts. Hör doch auf zu schreien, ich muss doch schlafen und du musst schlafen, ich muss ja morgen früh wieder zur Arbeit und oder was weiß ich was. Sie hat auf jeden Fall, ist sie genervt und gestresst. Und selbst wenn sie das nicht sagt, nur das Kind so in ihrer gestressten Art hält, da das Kind kann sich da nicht beruhigen. Also natürlich die Mutter immer mehr Stress, weil das Kind nicht aufhört zu schreien. Und als erwachsener Mensch kann dieser Mensch auch seine Gefühle nicht gut beruhigen. Die Mutter ist ja ab und zu mal ein bisschen runter, aber sie ist auch oft auch oben. Und das Kind hat Schwierigkeiten als Mensch, später als erwachsener Mensch, mit der Selbstregulierung. Nicht, dass es gar nicht geht, aber nicht so ganz gut. Und dann gibt es Eltern, die Kind missbrauchen und natürlich, damit kann das Kind gar nicht umgehen, es bekommt gar keine Hilfe und wird auch als Erwachsener nicht mit einem Gefühl umgehen können. Es muss nicht böser Wille sein, sondern die Mutter, die selbst traumatisiert ist, in Stress ist, kann das Kind nicht beruhigen. Trauma heißt heute, oder heute wissen die, sagen die Forscher, Trauma muss gar nicht das große, große Unglück sein, Krieg, Flucht, sexueller Missbrauch, ein Elternteil, der früh verstorben ist, ein Kind, das eine Operation hatte am Kopf und dann ein Baby, kleines Kind, unter 2 Jahren, 3 Jahren. Und dann die Eltern nicht kommen durften, wie das früher war. Das sind schwer Traumatisierungen. Aber es gibt auch heute, wird anerkannt, dass auch andere, kleinere Dinge, also nicht der große Autounfall, sondern auch kleinere, zu Trauma führen kann. Man sagt, heute ist nicht mehr so wichtig, nicht so wichtig, wie da was geschieht, als das, wie man damit umgeht. Dann ist einfach, wenn der Körper, das Nervensystem, das an Stress verbucht und einfach wählt für Jahre, dann ist das Trauma, auch wenn jemand sagt, das war nicht schlimm. Das ist unterschiedlich für verschiedene Menschen. Und somit haben wir alle wohl im Laufe unseres Lebens mindestens ein Trauma-Erfahrung gehabt. Es ist nicht so wichtig, dass wir unsere eigene Lebensgeschichte, auch die frühe Lebensgeschichte, kennen in diesem Sinn. Natürlich ist es wichtig für unser Selbstgefühl, für unser Sein in der Welt und auch, dass wir darüber sprechen können, dass wir jemanden haben, der uns zuhört, mitfühlend und liebevoll. Aber da das Trauma in unserem Nervensystem, also in unserem Körper ist, reicht es, dass wir im Hier und Jetzt sind, dass wir achtsam sind. Dadurch wird das Trauma immer ein bisschen entladen. Wenn wir die Ladung entladen, wenn wir über Jahre üben, wird sich das immer etwas besser. Das ist kein plötzliches Ding, wie ich sagte, in der Therapie hatte Nancy gerufen und fing an zu strampeln, sondern es geht über die Jahre. Aber durch die Achtsamkeitspraxis ändert sich etwas. Die Ladung wird immer etwas abgegeben. Und deshalb müssen wir nicht wissen, oh das und das, Kindheit vor 4 Jahren weiß niemand, kann man nicht behalten. Und hören wir nur ein paar Sachen von unseren Eltern. In dieser Hinsicht ist es nicht schlimm. Es ist in unserem Körper. Wir können uns durch Achtsamkeit darum kümmern. Durch Achtsamkeit bauen wir eine Beziehung zu uns selbst auf. Und wir sind liebevoll, wir beobachten, beachten unsere Gefühle, sind vor allen Dingen auch bei unserem Körper. Und das ändert die neuronalen Netze. Netzwerk in unserem Gehirn. Es ändert uns so, dass wir immer ruhiger innerlich werden. Ich habe den Anfang vom Trauma gebracht, um das zu erklären. Aber die Antwort ist nicht irgendeine Therapie, sondern durch Achtsamkeit können wir das immer mehr abbauen. Wenn wir eine schlechte Beziehung hatten, dann ist es dann gewöhnlich schauen wir alles negativ an, also schlechte Elternbeziehungen. Dann schauen wir gewöhnlich alles sehr negativ an. Meine Eltern waren nicht gut und deshalb war die ganze Kindheit nichts und deshalb leide ich. Es ist gut, wenn wir uns darin üben, auch Positives zu sehen, dass wir uns üben darin, Schönheit, Freude zu nähren. Wie eigentlich kaum eine andere Dharma-Lehrer hat Thay immer wieder die Freude betont. This is a wonderful moment. Aber überhaupt die Freude betont, nicht nur in diesem einen Satz, aber immer, immer wieder Anlass zur Freude finden. Die Samen in unserem Speicherbewusstsein sind die des Leides und der Freude da. Es ist wichtig, dass wir das Positive bewusst wässern. Ich weiß noch, nach dem Tod meiner Mutter ging ich sehr bald, ein paar Wochen später, nach Plum Village, um Nonne zu werden. Und wie ich immer wieder dann dort ging, habe ich einen Vortrag gehört, in dem Thay das gesagt hat, und danach, ganz am Anfang, gehe ich immer wieder da auf und ab die Straße vom Blue Hamlet und die Wolken betrachtet, die Bäume betrachtet und immer wieder die Freude gefunden, nicht in Leid versinken, sondern immer, immer wieder das Positive sehen. Auch wenn es lange dauert, es lohnt sich, das Gleichgewicht zu suchen, nicht immer nur, ich will mein Leid umarmen, sondern ich muss auch die Freude wässern. Als Kind haben wir vielleicht Schwierigkeiten gehabt, wir Eltern, die schwer für uns waren, dafür hatten wir vielleicht aber eine andere liebevolle Bezugsperson, Großeltern, Tante, Onkel, Nachbar oder Schullehrer, die uns geholfen haben. Und wir hatten eine positive Beziehung zu Gott oder zur Natur. Wenn wir traurig waren, liefen wir einfach über die Felder oder in den Wald oder gingen schwimmen oder, also nicht nur schwimmen, eben an Fluss oder es war einfach für uns der Ausgleich, die Hilfe, die Zuflucht. Und als Erwachsene haben wir gute Beziehungen, gute Ehe oder wir lieben nicht unbedingt. Ja, lieben etwas, das mehr ist als ein Hobby. Etwas, das unserem Leben Freude gibt und auch so ein bisschen Sinnerfüllung. Kann ein schöner Beruf sein. Wenn er als Kind gelitten hat, kann sich gerade als Aufgabe, also von innen her, ich möchte Kindern helfen, dass denen nicht geschieht. Oder eben, wie gesagt, kein Hobby, sondern vielleicht wirklich tanzen oder singen mit einer, mehr als Hobby, mit einer Freude, in der ich wirklich weiß, das ist sehr, sehr schön. Oder das kann Reiten sein, das kann Bergsteigen sein, wenn es mir wirklich eine große Freude ist. Und diese Freude, diese Dinge können wir immer wieder tun. Sie sind uns wichtig. Aber wir sollten sie nicht nur tun, sondern vielleicht auch in der Meditation immer wieder diese Freude auch hervorrufen. Wir haben in unseren geführten Meditationen, und ich blühe wie die, wir blühen irgendwas mit dem Lotus.
Ich blühe
wie die Blume. Oh, Lotus ist Englisch, ja, okay. Ich blühe wie die Blume, Blume und Lotus, ja. Gibt es die Übungen, in denen Thay uns an eine auf dem Kissen sitzen, eben den Sonnenuntergang zu sehen, die Bäume sehen und so weiter, die Schönheit der Natur, um die positiven Samen in unserem Bewusstsein zu stärken. Und wir können das auch mit dem machen, was wir gerne tun, wenn es eine wirklich schöne, nährende Sache ist, dass wir uns hinsetzen und vielleicht die Freude spüren mit einem Partner, einer Partnerin sein, besser noch vielleicht etwas, was wir einfach so tun können mit unserem Körper,
Bergsteigen, Singen, was auch immer, dass wir spüren können, wie fühlt sich das in meinem Körper an, wenn ich singe. Nicht nur hier, das spüre ich in der Kehle, sondern die Freude, die ich dann habe. Was wirklich, oh, das ist ein Moment, in dem ich mich ganz erfüllt fühle. Kann natürlich auch Meditation sein. Wie spüre ich das? Wie ist das in meinem Körper? Und damit verankern wir es, stärken wir es. Und wenn es uns nicht gut geht, hatte ich gesagt, sollten wir in den gegenwärtigen Moment zurückkommen. Aber wenn es uns nicht gut geht, können wir dann auch die Freude hochrufen. Einfach in Meditation gehen, in uns hinsetzen und das spüren. Und das kann einen großen Unterschied machen, dass ich war eben ganz traurig und mir eine schwere Erinnerung gekommen. Und ich gehe vom einen zum anderen. Ich erlebe das bewusst, die Trauer, und dann pendle ich zum Positiven. Ich spüre den Schmerz, ich will nicht unterdrücken, aber ich gehe raus in eine andere Erfahrung. Ja, das sind Übungen, die wir tun können, wenn es uns nicht so gut geht. Und es ist wichtig, dass wir nicht nur immer den Stress spüren, wenn es nach oben geht, sondern eben auch die Entspannung spüren. Immer wieder die Freude, die Entspannung, auch im Körper. Spüren sie durch das Herablassen der Schultern, das vielleicht Gähnen, vielleicht kommen ein paar Tränen, vielleicht spüren wir die Entspannung im Bauch. Das Positive spüren und die Entspannung spüren, dass wir uns üben, aus dem Negativen ins Positive. Aber die Entspannung kommt auch oft, wenn wir im Gespräch sind, da kommt was, ich kann gar nichts tun im Moment, auf einmal kurz danach, oh, jetzt geht es wieder besser. Dass wir uns damit einüben. Es ändert unser neuronales Netzwerk. Das eine ist mit dem Atmen, das andere nochmal im Körper spüren, tut das auch nochmal. Ja, dann haben wir heute vielleicht zum Mitnehmen die Übung der Stressskala. Ich finde sie recht hilfreich, wenn wir auch zu Hause oder im Alltag können abends sitzen, wo war ich auf der Skala heute, oder einfach im Stress, wenn der Stress kommt, sagen, oh, wo bin ich jetzt auf meiner Skala? Und das hilft uns vielleicht ein bisschen bewusster damit umzugehen und sagen, oh, einen Moment Atempause machen, bevor ich weitermache, zum Beispiel in der Arbeit. Jetzt kommt der Stress hoch, oh, wo bin ich da jetzt? Und dann wieder runtergehen. Und allgemein eben die Praxis der Achtsamkeit hilft uns, dass sich etwas in uns verändert, wenn wir auf den Körper noch achtsam unsere Aufmerksamkeit lenken, dann wird es noch vertieft. Langsam ändert sich so, dass Menschen, die vorher keine Selbstregulierung kannten, langsam zur Selbstregulierung kommen. Dass eben der Stress uns nicht überflutet, die negativen Gefühle uns nicht überfluten, wir nicht dauernd irgendwie von Situationen überfordert sind, sondern langsam, langsam immer mehr geerdet sind. Und das war, was ich heute sagen möchte. Ich möchte Sabine einladen, die Glocke einzuladen, und können wir vielleicht einen Moment aufstehen und bitte nicht rausgehen, es geht noch ein paar Minuten weiter. Ja, wer raus, ich muss, ich kann mich nicht festlegen. Aber bitte nicht sprechen, sondern, ja, gibt einer von euch vielleicht, du, Jonan, machst Yoga, ein paar Übungen vormachen, magst du das? Mhm. Ja, dass wir ganz einfach mal Fenster aufmachen, ein paar Minuten, 5 Minuten Übungen machen, und dann möchte ich noch eine Meditation mit euch machen.